Willkommen zu einer neuen Folge des Abwassertalk-Podcast. Ich freue mich ja, dass ich jetzt mal wieder mit Sascha eine Folge aufnehmen darf. Sascha, ich grüße dich.
Ja, wie geht's? Hallo Klaus. Ja, der Sommer ist schwuppsdiwupps vorbei und dann muss man sich auch mal wieder irgendwie in Sachen reindenken, wieder verschiedene Projekte angehen. Wie hast du denn eigentlich die Sommerzeit verbracht? Hat das Spaß? Ist ein neues Thema dazu gekommen, was man noch nicht auf dem Schirm hatte, oder ist Abwasser geblieben?
Ach, Abwasser ist Abwasser, das ist ja das Tolle. Auch jetzt Selbstwerbung für einen Podcast machen. Die Folgen kann man auch 5 Jahre später noch hören, sind top aktuell, sage ich mal. Bei uns ändert sich ja die Sachen stetig, aber langsam. Und ja, was habe ich im Sommer gemacht? Das ist eine gute Frage. Was habe ich gemacht? Ich habe natürlich viel gebadet mit den Kindern, waren wir viel baden und sowas, das war viel. Und ja, ich habe einfach viel gearbeitet, auch diesen Sommer, muss ich sagen. Und ich hatte erstmals 2 Wochen Urlaub und habe jetzt noch mal eine Woche dran gehängt gehabt dieses Jahr, war echt mal gut.
Am Stück als Unternehmer, ja, darf man das machen, ja.
Am Strand in Rostock war ich zum Beispiel mal wieder, das war mal wieder cool, ja. Was hast du gemacht? Du hast wahrscheinlich die ganze Zeit Beachvolleyball gespielt, oder?
Genau, also einfach das schöne Wetter genossen, was in Deutschland teilweise ja auch ist, und die Strände, das ist ja immer ganz einfach, aber ansonsten mich auch in meine neue Aufgabe reingefunden als Projektingenieur für Kanalbau. Ist ja auch immer spannend, das muss man ja auch immer so die Projekte erstmal kennenlernen, und da wird ja auch immer überall gebaut. So, und dann haben wir ja irgendwie immer überlegt, welche Themen kann man auch so nehmen in so einem Abwassertalk, und da habe ich jetzt mal kurz drüber nachgedacht, dass ich dir mal eine Frage stelle. Warst du schon mal im Fernsehen, Klaus?
War ich schon mal im Fernsehen? Ich glaube, nein. Ich glaube, nein. Im Gegensatz zu dir, nein.
Ja, ich habe tatsächlich schon Fernsehbeiträge gemacht. Das ist natürlich klar.
Ist das so?
Also ich habe tatsächlich schon einen Filmbeitrag gemacht und auch für Arte, aber leider über das Thema Ratten natürlich, das mich eine Zeit lang begleitet hat, auch Stadtratten in Berlin. Und da haben wir natürlich auch einen internationalen Beitrag gemacht und haben jetzt auch frisch abgeschlossen, das begleitet einen ja immer so jahrelang, so ein Forschungsprojekt mit dem Umweltbundesamt, aber und das ist halt ist alles verfilmt worden als Stadtratten, kann man auch gerne angucken gehen, also immer ein spannender Beitrag, und dann ist man ja so dabei und darf da auch mal was erzählen in die Kamera und stellt mir schnell fest, oh, da muss ja doch einiges wiederholt werden. Und man sieht halt aber, dass auch die Presse, also gerade bei Geruch, was ja auch unser Thema oft ist, und Rattenbekämpfung, das ist so medial, das interessiert die Leute, und da kann auch immer jeder privat mitsprechen. Und jetzt haben wir so ein neues Thema aufgetan, wo natürlich die Leute das auch interessiert und sagen, Mensch, das ist auch ein Thema, da habe ich auch schon viel drüber nachgedacht. Also ich werde oft gefragt, ob man das Leitungswasser trinken kann. Das ist so ein Thema. Was willst du zum Thema Wasser noch gefragt, Klaus? Was ist da so?
Keine Ahnung. Ich freue mich einfach, dass das ist ja der Herleitung zu dem Thema, dass wir hier mal auch mal angesprochen haben. Vielleicht komme ich ja dann auch mal ins Fernsehen nachher. Müssen wir uns besonders gut benehmen heute. Wir sind nämlich angefragt worden von Philipp Montasser von Dreisat für eine Dokumentation. Die nennt sich Flüssiges Gold, und da haben wir uns natürlich den Macher und den Hauptprotagonisten mal eingeladen, um ja, mit denen mal zu sprechen, wie sowas überhaupt funktioniert. Und vielleicht komme ich ja auch ins Fernsehen nachher. Jetzt holen wir ihn einfach mal rein. Philipp Montasser, du bist der Macher der Dokumentation, das heißt Flüssiges Gold, und es dreht sich um Abwasser, was da so drin ist. Vielleicht leitest du mal kurz ein, wie kommst du dazu, dass du was machst, wo kommst du her, wer bist du? Sag mal ein bisschen was zu dir.
Ja, hi, also toll erstmal hier zu sein. Nochmal offiziell sagt alle gerne Monty, das ist mein Rufname, das ist üblich. Dieses Thema, das, sagen wir mal so, ich bin vor einigen Monaten, vor jetzt fast 2 Jahren tatsächlich, Mann, das dauert immer wahnsinnig lange, bis die Sachen in Bewegung kommen. Also vor 2 Jahren habe ich mir gedacht, jetzt habe ich alles Mögliche im Doku-Bereich mal gemacht, also in den verschiedensten Rollen sozusagen, vor allem als Producer, also sozusagen im Produktionsbüro. Da arbeite ich sozusagen dann in der Schnittstelle zwischen Regie, Produktion und Fernsehsender. Das war so bisher meine Rolle. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich aber echt Lust. Ich habe Geschichte gemacht, ich habe Politik gemacht, ich habe Kultur gemacht. Was ich nie machen konnte, was echt irgendwie immer außen vor war, war Wissenschaft. Da habe ich mir gedacht, okay, jetzt will ich mal gucken, was finde ich denn für griffige Wissenschaftsthemen, die irgendwie jetzt nicht zu so theoretisch sind, womit jeder was anfangen kann, wo man einfach auch nochmal so ein bisschen eine ungewöhnliche Welt entdecken kann. Und ehrlich, da lag dann Abwasser für mich quasi auf der Straße im übertragenen Sinn. Es ist wirklich
Darf ich mal
ganz
kurz da
schnell,
reingrätschen
ja,
nochmal?
bitte.
Zu dir selber vielleicht. Du hast ja gesagt, du hast schon ganz viel anderes gemacht. Was machst du wirklich? Also zu dir persönlich, du bist ja Filmemacher, so wie ich das verstanden habe. Würde man was kennen von dir? Würden unsere Zuhörer was kennen, was man vielleicht sagen würde, das kennt man?
Also, also dieser Film ist ein sehr besonderer Film für mich, weil es ist mein Regiedebüt. Es ist tatsächlich mein erster Film, den ich als Regisseur fürs Fernsehen gemacht habe. Meine erste Doku. Das ist insofern gibt es noch keinen Film, der von mir als Filmemacher den irgendjemand kennen könnte. Gut möglich, dass jemand einen Film gesehen hat, an dem ich mitgewirkt habe, aus anderen Genres. Ja, also wie gesagt, im Bereich Geschichte habe ich einiges gemacht. Ja, aber ich glaube, das führt sehr weit weg, wenn ich da jetzt anfange, von den einzelnen Themen zu erzählen und einzelne Titel zu nennen. Also es sind jetzt keine Straßenfeger, die wahnsinnig bekannt sind,
Also
sozusagen.
ich gucke mir ja selbst sehr gerne auch Geschichtsdokus an, muss ich sagen. Ist mal interessant, wie sowas Wissen oder auch dann aufbereitet wird, dass das auch für junge Leute interessant ist. Ich gucke auch mit meinem Sohn sowas gerne an. Kommt immer darauf an, die müssen mal bei den Szenen wegschneiden, aber sonst ist das immer sehr interessant. Ja, und das ist jetzt dein Regiedebüt. Und du hast dir dafür das Thema Abwasser ausgesucht. Wie kommt man darauf?
Ja, wirklich, ich war an dem Punkt, dass ich mir dachte, jetzt hast du echt schon verdammt viele Genres mal so durchgespielt. Aber Wissenschaft, das war immer so ein Ding, das hat mich interessiert. Also schon, keine Ahnung, immer schon als Jugendlicher habe ich Zeitschriften gelesen, was auch immer. Und ich konnte das aber bisher, bis zu dem Zeitpunkt, einfach noch nicht beruflich umsetzen. Und da habe ich mir gedacht, oder da habe ich mich auf die Suche gemacht. Ich habe mich wirklich einfach, so wie man das dann einfach ganz klar macht in dem Metier, man macht sich auf die Suche nach Themen, die einen interessieren. Und ich bin wirklich in die ganz unterschiedlichsten Richtungen gerannt und ich bin aber immer wieder zum Abwasser zurückgekommen, weil ich sag mal, das ist natürlich einfach ein wahnsinnig aktuelles und brisantes Thema. Und wenn man anfängt zu recherchieren, merkt man das halt sofort, dass
Aber ist das
das.
speziell auch wirklich Abwasser das Thema oder auch Wasser im weitesten Sinne? Und du hast dich dann speziell mit beschäftigt und gesagt, nach Abwasser ist jetzt wirklich interessanter als Wasser oder ist Wasser als allgemeines Thema?
Das Thema des Films und das Thema, das ich wirklich von Anfang an so auf dem Schirm hatte, das war Abwasser. Also tatsächlich war es so, dass ich im Zuge meines Brainstormings und meiner Recherche am Ende auf drei Themen gekommen bin damals. Also wie gesagt, vor ziemlich genau 2 Jahren oder ja, knapp 2 Jahren, habe ich drei Themen der Produzentin, mit der ich jetzt dieses Projekt gemacht habe, vorgeschlagen. Und ehrlich gesagt, das Abwasser, da habe ich selber schon eigentlich ein sehr, sehr großes oder besonders großes Potenzial gesehen. Und da ist die Produzentin auch sofort drauf angesprungen, hat gesagt, das findet sie spannend. Schreibt mir doch mal einen Pitch dazu. Dann habe ich das gemacht und dann hat es funktioniert. Dann hat Dreisat gesagt, wir finden es auch spannend. Lasst uns einen Film drüber machen.
Oh ja, und dann hast du dir einen Partner gesucht. Oder wie ist das dann zustande gekommen, den wir gleich
Wie,
nochmal
wie?
vorstellen?
Ja, genau, wir haben hier ja jetzt den Hauptprotagonisten dabei. Es ist nicht so, dass ich gesagt habe, okay, das ist jetzt ein anspruchsvolles Thema, ich brauche jetzt einen Verbündeten sozusagen, der vielleicht eine Art Fachberatung macht. Das war nicht das Ziel. Ich habe einfach ganz breit recherchiert. Ich bin einfach wirklich ich habe geguckt, was sind so die verschiedenen Themen, mit denen ich mich befassen muss. Völlig klar. Also der Kern war, und das war von Anfang an oder ganz, ganz schnell war das klar, ich will wissen, was steckt im Abwasser, was man nutzen kann. Ne? Deswegen flüssiges Gold, was sind die Ressourcen, die man da rausziehen kann? Und Dann bin ich in die Recherche gegangen, habe geguckt, was steckt denn da alles drin, und bin über Umwege, eigentlich relativ bald, einfach durch die Recherche, bin ich dann in Hamburg gelandet. Ne? Ehrlich, die haben ein schönes Klärwerk, das thront ganz toll da im Hamburger Hafen. Das ist echt eindrucksvoll. Also da bin ich, ehrlich, war schockverliebt. Ne? Ich meine, so eine Kläranlage sieht man nicht alle Tage. Und dann ist sie auch noch verdammt groß, und dann machen die da auch wirklich alles Mögliche an wirklich State-of-the-Art Wissenschaft, Technologien, sind verdammt weit vorne, was so die Optimierung betrifft vor Ort. Und dann, als ich sozusagen schon in Hamburg war und da angefangen habe, mich mit der Kläranlage zu befassen, bin ich ganz schnell auch beim Hamburg Water Cycle gelandet, was so ein eigenes Themengebiet ist, also so eine
Was
eigener
ist der Hamburg
Mikrokosmos
Water
ist.
Cycle? Kannst du uns da mal mitnehmen, was das ist?
Der Hamburg Water Cycle ist ein innovatives Wassernutzungskonzept. Ja, ich hoffe, ich gebe das jetzt ganz richtig wieder, dass das Hamburg Wasser konzipiert hat und in einem Modellquartier implementiert hat. Also wir sprechen hier von der Jenfelder Au im Nordosten von Hamburg. Und dort haben wir also ein besonderes Wasserkonzept. Das sind drei Wasserströme, die dort in diesem Hamburg Water Cycle getrennt werden. Und zwar Schwarzwasser, Grauwasser und Regenwasser. Und das ist sozusagen das Alleinstellungsmerkmal. Und das ganz Außergewöhnliche ist, dass wirklich, als dieses Viertel neu gebaut worden ist, hat man dieses Wasserkonzept von vornherein mitgedacht. Und deswegen sind da Dinge möglich, die anderswo nicht möglich sind. Eben diese Aufteilung der Stoffströme, sonst geht das ja nicht. Man
Ich meine, du
kann, wenn
redest
je
ja hier
nach.
von etwas, was in der Abwasserbranche schon sehr bekannt ist, ne? Also wir im Abwasser kennt man das schon als Musterprojekt für Stoffstromtrennung, so nennt man das. Wir haben ja in anderen Bereichen diese Trennung eigentlich eher nicht, sondern das heißt, wir haben entweder zwei Ströme oder einen Strom, also Mischsystem oder Trennsystem. Da hat man ja einige Folgen, haben wir da schon ja drüber gemacht. Und es ist vorhin ganz spannend. Unser Gast hat uns ja ein bisschen erzählt, wie ihr euch dann wirklich kennengelernt. Irgendwie nachher dann gleich mal rein. Du kannst mir anmoderieren jetzt, wie ihr euch kennengelernt habt und
Das
wie
ist eine
das dann
ganz gute
zustande
Geschichte.
kam. Das kannst du ja mal machen, eigentlich am besten.
Das ist eine ganz gute Geschichte, genau. Ich bin dann für die Recherche nach Hamburg gefahren, natürlich bin ich dann in die Jenfelder Au gegangen und habe mir extra Visitenkarten drucken lassen, braucht man ja eigentlich nicht mehr so oft heutzutage, und bin dann so von Tür zu Tür gegangen, habe geguckt, wer zeigt mir seine Toilette, ne? Wer redet mit mir darüber, wie es da ist zu leben in diesem Viertel. Man will ja irgendwie das haptisch machen, man will irgendwie verstehen, was bedeutet das, wenn man in so einem System lebt und das jeden Tag einen begleitet. Und ich habe alle möglichen Leute getroffen. Manche, die fanden das System ganz toll, manche, die fanden es, haben es kritisch gesehen. War alles interessant, wäre alles gut gewesen, wäre alles interessant gewesen. Man hätte diese Leute alle vor die Kamera holen können und es wäre auch schön geworden. Und dann bin ich aber an so einer Gruppe von Eltern und Kindern vorbeigekommen, die da gespielt haben, habe die auch eben angequatscht, ob die nicht Interesse hätten. Und dann haben die gesagt, vor allem, weil ich mir auch echt dachte, so eine junge Familie wäre besonders toll. Und dann haben die gesagt, ja, könnte man schon drüber nachdenken, aber warte mal, lebt da nicht dieser Professor im Viertel? Lebt da nicht dieser Mann, der sich richtig auskennt mit Abwasser im Viertel? Ist das nicht so ein Abwasserprofessor? Und dann haben die da untereinander sich so angeguckt und gegrübelt. Und dann hat die eine gesagt, ah, ich habe die Nummer von seiner Frau, ich schreibe der mal. Und dann ging das so kurz hin und her. Und dann habe ich die Nummer gekriegt. Und hast du nicht gesehen, stand ich also auf der Terrasse von der Familie Wellbrook und habe Kai kennengelernt, habe mit Kai Wellbrook mich bombastisch gut verstanden. Und hast du nicht gesehen, ist die ganze Familie Wellbrook in den Film hineingekommen. Und das war ein enormer Gewinn. Und ich freue mich total, dass wir jetzt hier alle zusammen sitzen und quatschen. Und dass Kai sozusagen nicht nur diese Rolle spielen konnte, ich zeige euch, wie ich lebe, sondern ich erzähle euch auch was. Ich kann auch mit meiner fachlichen Expertise in den Film, zum Film was beitragen. Und plötzlich hatte ich einen Hauptprotagonisten. Das war gar nicht vorgesehen für den Film. Plötzlich hatte ich einen Hauptprotagonisten. Kai, schön, dass du da bist.
Besser
Ja,
kann man ihn
stimmt.
ja gar nicht anmoderieren. Also dann darf jetzt auch der Kai mal sagen, wer ist er eigentlich, wie ist er zum Abwasser gekommen und wie kommt man überhaupt in so ein Stadtviertel? Hast du dir das selber ausgesucht und gesagt, das ist mein Projekt, da werde ich wohnen oder wie ging das?
Ja, erstmal vielen Dank für diese sehr bildreiche Anmoderation, Monty. Das ist tatsächlich so gewesen. Die Nachbarn haben gesagt, ey, wenn du einen Film hier drehst, dann musst du zum Kai gehen und schwuppdiwupp saß er bei mir im Garten. Also ich bin in die Jenfelder Au gekommen, zufällig. Also ich hatte gehört von dem Viertel, dass das entwickelt werden sollte. Das ist 10 Jahre her mittlerweile. Da stand noch kein einziges Wohngebäude da. Das war gerade in der Erschließung und ich hatte gehört, okay, da gibt es jetzt dieses neue Viertel mit der Schwarzwassertrennung. Wirklich auf Quartiersebene. Das ist ein altes Kasernengelände. Die Kaserne wurde aufgelassen und da hat man mittlerweile das erschlossen. Mittlerweile sind da über 1000 Wohneinheiten an dieses Konzept angeschlossen mit der Schwarzwassertrennung, das eben beinhaltet, dass das Schwarzwasser über eine Unterdruckentwässerung getrennt gesammelt wird vom Grauwasser und dann wird das Schwarzwasser vor Ort über eine Biogasanlage in Energie umgesetzt und die Gebäude werden tatsächlich mit dem daraus resultierenden Biogas dann beheizt. Also das ist tatsächlich relativ innovativ. Also das, was man unter Stoffstromtrennung versteht, ist dort wirklich mal auf Quartiersebene implementiert. Und zu der Zeit, vor rund 10 Jahren, gab es eben eine Ausstellung dort auf dem Baufeld und die wollte ich mir anschauen. Ja, dann bin ich dahin mit meiner Frau hingeradelt, wollte mir die Ausstellung anschauen und dann am Ende habe ich aus Versehen eine Wohnung gekauft. Ja,
Aus
also
Versehen,
so.
einfach mal so.
Ja,
Also am
also
gleichen Tag.
nein, nicht am gleichen Tag. Ich habe dann da entsprechende Leute kennengelernt und ich dachte, ach, da kriegst du nie eine Wohnung. Also es war geografisch schon so gelegen, dass es in Frage kam, dort eine Wohnung zu kaufen für mich und meine Frau. Also schon so irgendwie in der Mitte gelegen zwischen den Arbeitsorten. Das passte ganz gut. Ich hatte aber gedacht, nee, das ist so attraktiv, also das Konzept ist so überzeugend, also da kriegst du ja nie eine Wohnung ab, die sind ja alle längst verkauft, so. Nein, aber wir haben Glück gehabt, so dass wir am Ende dort gelandet sind, mittlerweile dort seit 8 Jahren etwa wohnen, mit Kindern, auch ganz zufrieden sind. Und ja, Ausgangspunkt war tatsächlich, dass ich gesagt habe, das wasserwirtschaftliche Konzept hier, das ist überzeugend. Ist ein bisschen experimentell natürlich auch, klar, aber ich habe gesagt, das ist gut, kann ich mir gut vorstellen, Teil von zu werden. Und das
Warum
würde ich
ist das
mir.
für dich wichtig? Sag mal ein bisschen was zu dir selber. Du hast ja jetzt gesagt, du wohnst da. Warum bist du Abwasserexperte oder warum bist du Experte? Erklär mal ein bisschen was zu dir.
Warum ich Experte bin, das ist eine gute
Ja.
Frage. Also ich bin ein ganz normaler Bauingenieur erstmal. Also ich habe Bauingenieurwesen studiert, habe dann auch irgendwann promoviert, bin also nach dem Studium an der Hochschule, an der Technischen Hochschule in Lübeck geblieben und bin mittlerweile als außerplanmäßiger Professor hier für die Abwasserbewirtschaftung und Abwasserbehandlung zuständig. Das heißt Abwasserbewirtschaftung, Abwasserbehandlung, das ist mein täglich Brot. Dazu gehört neben der Regenwasserbewirtschaftung eben vor allen Dingen auch die Abwasserbehandlung. So, das ist so mein Hauptarbeitsfeld. Und dazu gehört dann eben auch, dass man mal nachdenkt, ob die konventionellen Systeme der Siedlungsentwässerung überhaupt sinnvoll sind. Und eigentlich sind wir uns da seit vielen Jahrzehnten einig, dass so die konventionelle Siedlungsentwässerung eine Sackgasse ist. Auch wenn wir mittlerweile versuchen, die Entwässerungssysteme zu trennen, das heißt Schmutzwasser und Regenwasser zu trennen, das ist sicherlich richtig und gut. Aber darüber hinaus haben wir halt immer im Hinterkopf gehabt die Idee der Stoffstromtrennung. Das heißt eben das Schwarzwasser, also das Toilettenabwasser getrennt vom Grauwasser zu sammeln, weil wir eben wissen, dass gerade das Schwarzwasser sehr reich an Nährstoffen sein kann. Und das ist ja auch in Jenfeld dann irgendwie einer der Hauptantriebsfedern gewesen, dass man gesagt hat, man will das mal trennen, man will das mal auf Quartiersebene und nicht im Labormaßstab oder halbtechnisch irgendwie untersuchen. Man will wirklich Erfahrung im vollen Maßstab auf Quartiersebene sammeln, um zu gucken, ja, macht das wirklich so viel Sinn und wo gibt es betriebliche Probleme? Und das fand ich ganz spannend, dort Teil zu sein, weil eben auch die anderen Komponenten der Abwasserbehandlung da durchaus Sinn machen. Also das Grauwasser wird gesammelt und vor Ort mit einer relativ einfachen Behandlung aufbereitet und dann mittlerweile vor Ort genutzt zur Toilettenspülung in einem Gewerbekomplex und auch zur Bewässerung, wenn es nötig ist. Und ansonsten werden Regenklärbecken aufgefüllt in Trockenwetterphasen. Also das ist
Also braucht ihr im
insgesamt.
Quartier eigentlich gar nichts bezahlen für euer Wasser und Abwasser,
Schön wär's. Nein,
oder?
wir zahlen die gleichen Gebühren, die alle anderen auch zahlen. Auch wenn wir quasi Energie liefern für die Wärmeerzeugung, wir zahlen tatsächlich das Gleiche, was marktüblich ist. Also da haben wir keine Vorteile. Wir sparen natürlich Geld. Wir sparen Geld an der Stelle, weil wir natürlich sehr viel Trinkwasser sparen, ne? Also die Vakuumentwässerung, Vakuumtoiletten, die kommen mit ungefähr 1 Liter pro Spülgang aus. Da sparen wir schon relativ viel Wasser und dann eben bei der Trinkwasser- und Abwassergebühr sparen wir schon. Das muss man schon dazu sagen. Aber es ist nicht so, dass wir eine Gutschrift kriegen für die Energie, die wir für die Wärmeenergie quasi bereitstellen. Dafür kriegen wir keine Gutschrift oder so.
30% sind es, glaube ich, oder? Das heißt, 30% kann man durch dieses System an Wasser, an Trinkwasser sparen.
Also ich habe das mal für unseren Haushalt kalkuliert, das ist mehr als die Hälfte, was wir gegenüber dem bundesweiten Durchschnitt sparen. Das ist aber fraglich. Die Kinder sind sehr klein und ob das alles so repräsentativ ist, weiß ich nicht. Aber so die Größenordnung wird das schon treffen, ja. Also das, und
Ja,
da
das
kann
ist
man
ja genau
natürlich,
das,
wenn man
was man da auch mal
Trinkwassergebühr
so
und
ansprechen muss,
Abwassergebühr, ja, da kommt schon
ist
was
ja der
zusammen.
Punkt, der, das heißt ja flüssiges Gold, und das muss man natürlich auch an irgendeinem Punkt auch mal beziffern können. Und dann wäre ja die Einsparung in dem Verbrauch des Wassers, was ja auch eine Ressource ist, was ja auch gespart werden muss. Und dann würde ich nämlich auch mal auf den Monty zurückschwenken und mal fragen, in 2 Jahren, hast du zum Anfang gesagt, muss man sich in das Thema reindenken. Und jetzt fragt sich jeder, hast du da 3 parallele Projekte gemacht oder hast du dich jetzt wirklich 2 Jahre damit beschäftigt und bist da so richtig eingetaucht oder wie kann man sich das vorstellen? Nee, nee, nicht ganz. Ich hatte vor ungefähr 2 Jahren die Idee, dass ich das gern machen würde, dass ich das spannend finde. Dann ungefähr hat das 2 Monate gedauert, bis ich mit der Produzentin in Ruhe drüber sprechen konnte und sie gesagt hat, das interessiert mich und was daran interessiert mich. Dann hab ich sozusagen mein Zeh ins Abwasser gehalten, wenn man das so sehr sagen möchte. Ich habe wirklich nur den ersten, also wirklich einfach nur so das erste bisschen mich damit beschäftigt und einen kurzen Pitch geschrieben, wo ich echt überhaupt noch gar nicht tief eingestiegen bin, ne? Also dieses Thema wirklich nur angerissen habe. Einfach nur mir so einen groben Überblick verschafft. Und dann hat es von dem Zeitpunkt wieder fast ein Jahr gedauert, bis wir die Zusage hatten. Das ist total normal, dass sowas eine ganze Weile dauert. Zum Teil liegt es daran, dass einfach die Sender relativ lange planen und sagen, also zum Beispiel auch wenn ich jetzt ein Projekt vorschlage, egal wo, nächstes Jahr wird das sowieso nicht gemacht. Alles, was ich jetzt vorschlage, ist bis übernächstes Jahr, weil halt die Sendeplätze entsprechend langen Vorlauf haben. Das ist üblich. Und zum anderen muss das natürlich aber auch nochmal wirklich in Ruhe geprüft werden und abgewogen werden, weil die da ja ein sehr breites Programm zu bestücken haben mit allen möglichen unterschiedlichen Themen. Also langer Rede, kurzer Sinn. Es hat dann nicht ganz ein Jahr, aber vielleicht ein Dreivierteljahr nochmal gedauert, bis die Zusage auf dem Tisch war. Ging auch nochmal dann hin und her. Also jedenfalls Anfang des Jahres hatte ich oder im Frühjahr hatte ich jetzt die Zusage, das Projekt machen zu können. Und dann bin ich aber wirklich mit dem Kopf voraus ins Thema hinein und habe alles, was ich mir irgendwie aneignen konnte zum Thema, ja, versucht mir anzueignen. Habe versucht, wirklich alles zu durchdringen und die verschiedenen Facetten zu durchdringen, was würde ich sagen, in diesem Fall auch relativ verzwickt war, einfach weil jede einzelne Ressource natürlich auch nochmal einen eigenen wissenschaftlichen Unterbau hat. Genau. Aber so letztlich kann man zusammenfassen, ich habe ein gutes halbes Jahr habe ich an dem Projekt jetzt sehr intensiv gearbeitet. Parallel gab es noch andere Dinge, an denen ich gearbeitet habe, aber ein Großteil meiner Ressourcen hat flüssiges Gold gebunden.
Also was ich
Ja,
dazu
nehmt
sagen
uns doch
kann,
mal mit,
ist,
so ein bisschen durch die, was wir da erwarten können von eurer Dokumentation. Jetzt ist der Sascha rausgeflogen. Der kommt schon gleich wieder. Nehmt uns doch mal mit, was wir so erwarten können, wenn wir da jetzt euch zugucken. Das ist ja im, vielleicht wollt ihr das kurz sagen, wann läuft denn die Dokumentation dann? ja, müssen wir zum Schluss auch nochmal sagen, die Doku läuft am 11. Dezember um 7:15 auf Dreisat, also 20:15 auf Dreisat, und ist aber schon ab 7. Dezember in der Mediathek, in der Dreisat-Mediathek.
Dezember. Dreisat, ja, okay, alles klar. Wir haben bestimmt
Genau.
solche Sachen gehen auch in der Abwasser-Community übrigens immer rum, nur dass ihr das wisst, ne?
Na
Das wird dann, da
klar.
gibt es WhatsApp-Gruppen ohne Ende untereinander. Hey, habt ihr das schon gesehen? Guck mal, was die da so erzählt haben und so weiter. Und dann, das verbreitet sich mega schnell, gerade durch die junge Community, die es mittlerweile auch gibt, die sehr digital unterwegs ist. Und da verbreitet sich das halt mega schnell durch solche Sachen hier, WhatsApp, Instagram und so weiter. Von daher ist es immer ganz gut, dass man das mal ansagt. Aber nehmt es doch mal mit. Was sind denn so, ja, wie sagt man, was habt ihr so rausgefunden in der Dokumentation?
Ja,
teasert das mal ein bisschen an.
Vielleicht nochmal ganz, okay, ja, ich wollte nochmal ganz kurz, weil das, glaube ich, wollte Kai noch gerade drauf eingehen, weil es natürlich echt spannend ist, dass Kai und ich haben uns kennengelernt im April, ne? Ich nehme an, darauf wolltest du hinaus, Kai, ja?
Ja. Also was ich sagen wollte, ich fand es beeindruckend, wie du, Monty, dich in das Thema eingearbeitet hast. Du bist ja nun eigentlich ein Fachlaie. Mhm. Dann, also während der Produktion war es dann immer so oder ab und zu so, dass der Monty mal eine Rückfrage gehabt hat, fachlich in der Natur. Also ging so ein bisschen Ping-Pong hin und her, hat er immer mal wieder gefragt, so sag mal Kai, ist das denn hier richtig, Kai, habe ich das richtig verstanden? Und da war ich schon ein bisschen beeindruckt, wie sehr du, Monty, dich in das Thema eingearbeitet hast. Also wir gucken ja alle ab und zu mal Fernsehen, ne? Und sehen auch Dokumentationen über Themen, von denen wir vielleicht glauben, dass wir uns ganz gut auskennen. Und das ist halt dann immer nicht ganz so rund. Und hier habe ich das Gefühl, dass der Filmemacher, der Regisseur sich sehr tief in das Thema eingearbeitet hat. Das heißt, die Fragen, die der Monty gestellt hat, die waren tatsächlich die an Hand und Fuß. Ja, das sind Fragen auf einem Qualitätslevel, das würde ich mir von den Studierenden teilweise wünschen, ne? Um das mal ein bisschen einzuordnen. Und von daher bin ich sehr gespannt, was bei dem Film rauskommt. Also ich kenne den Film ja natürlich auch nicht und ich weiß auch nicht, was er mit den anderen Interviewpartnern gedreht hat. Von daher ist das schon, bin ich sehr gespannt.
Also es ist für dich auch spannend, du hast es auch noch nicht gesehen. Du weißt es auch noch nicht bis ins Detail. Also
nein,
was mich jetzt natürlich interessiert, ist vielleicht mal so ein bisschen einzusteigen. In eure Erkenntnisse. Ihr habt ja flüssiges Gold das Ganze genannt. Welche Ressourcen habt ihr denn so identifiziert zusammen, die denn da so drin sind? Und wo ist das Gold versteckt? Erklär mal.
Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, bin ich natürlich ganz schnell auf so ein paar wirklich prominente Themen gekommen, auf ein paar Dauerbrenner-Themen, auf so ein paar Themen, die sozusagen auch im weiteren Sinn zum Komplex gehören, aber jetzt nicht so wahnsinnig brisant sind. Also letztlich, was man macht, man begibt sich auf die Reise, die das Abwasser auch so durchmacht und guckt, was wird denn da überall jeweils rausgeholt. Und klar ist, also so das ganz, würde ich sagen, das ganz prominente Thema im Augenblick, das auch durchaus immer wieder prominent durch die Medien geistert, ist das Thema Phosphor. Mhm. Also ungefähr das erste Thema, das für mich wirklich gesetzt war. Also da ging es sozusagen los, da habe ich angefangen, mir das alles so zusammen zu puzzeln. Klar ist auch, wenn man anfängt, dann in der Kläranlage zu gucken, was passiert mit dem Abwasser, dann merkt man auch ganz, ganz schnell, da wird halt Energie rausgezogen. Das ist das Zweite, das ist auch so das liegt mehr oder weniger einfach nahe. Ich bin dann über einfach dadurch, dass ich mich mit dem Thema beschäftigt habe und alles, was ich so zwischen die Finger bekommen habe, sehr bald zum Thema Abwassermonitoring bekommen und so der nicht greifbaren Ressource Wissen und Informationen, da bin ich drauf gekommen. Und am Ende wollte ich natürlich, na, wenn alle anderen Ressourcen rausgezogen sind, Sascha hat es auch schon angedeutet, dann bleibt natürlich noch das Wasser als Ressource übrig. Und auch das ist wahnsinnig kostbar und man muss ich fragen, wie man diese Ressource schützen und zurückgewinnen kann, natürlich auch zu einem gewissen Grad. Oder wenn es natürlich einfach darum geht, wir haben einen sehr großen, sehr komplexen Wasserkreislauf und da stecken die Kläranlagen eben auch mittendrin. Und da geht es natürlich darum, wie können wir diese Ressource, in die diese Kläranlage eingebunden ist, schützen, darauf achten, dass die nicht durch diese Prozesse in irgendeiner Weise geschädigt wird. Dann habe ich Kai kennengelernt und wir sind gemeinsam nochmal tiefer in die Thematik eingestiegen und Kai hat mir ganz viele Anknüpfungspunkte gegeben in vielen Belangen und hat mich ganz besonders auf ein sehr faszinierendes Projekt seines Kollegen Philipp Zantut-Wilfert, auch von der TH Lübeck, gebracht. Und da, das ist ganz interessant, ich habe das noch im Ohr, wie wir dabei bei Kai im Garten saßen und Kai sagte, der gewinnt wirklich flüssiges Gold oder der gewinnt wirklich Gold aus Abwasser. Also nicht wirklich Gold, aber Biopolymere. Der Ausgangsstoff, aus dem wir Bioplastik herstellen können letztlich. Also eine Art Rohöl, der aus dem Klärschlamm kommt. Das aus dem Klärschlamm kommt. Das ist ein Projekt, das Philipp Zantot-Wilfert an der TH Lübeck eben als erster in Deutschland angeht und das er sozusagen geholt hat oder importiert hat in einer gewissen Weise von der TU Delft, wo er selbst mal studiert und promoviert hat und wo das ursprünglich mal entwickelt worden ist. Und das ist natürlich hochinteressant. Da bist du dann plötzlich in einer Art der Forschung und Wissenschaft, die einfach und Entwicklungsarbeit, die einfach noch wirklich sehr, eigentlich ziemlich am Anfang steht, würde ich jetzt sagen, die aber so vielversprechend ist, die so faszinierend ist. Also ich bin da sehr, sehr neugierig, wohin die Reise noch weitergeht.
Nimm uns mal also mit, Kai, was ist denn das? Bioplastik aus Klärschlamm. Die anderen Themen, die wir hier hatten, die du gesagt hast, ich habe mir mal abgeschrieben, Phosphor, Energie, also Wärme und Strom wahrscheinlich, Monitoring, Wissen und Info ist auch interessant, glaube ich, jetzt mit diesem ganzen Corona, was wir ja mal hatten. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Wasser selbst, Reuse hatten wir auch schon. Was wir bis jetzt noch nicht hatten, war Bioplastik aus Klärschlamm. Kai, was ist das?
Das ist eigentlich ein ganz einfaches Prinzip. Also gerade in der biologischen Abwasserreinigung haben wir natürlich einen Haufen Bakterien und die Bakterien umgeben sich mit so einer Art Schleimschicht, kann man sagen. Das ist die sogenannte extrazelluläre polymere Substanz, EPS. Ja, also der Philipp hat dort ein Verfahren entwickelt, also der Philipp Zantot-Wilfert. Mit Kollegen an der TU Delft haben die ein Verfahren entwickelt, wie man eben diese EPS, diese extrazelluläre polymere Substanz abtrennen kann. So, dann habe ich quasi einen Rohstoff, der ähnlich ist wie Erdöl tatsächlich. Also ich habe einen Ausgangsstoff für Bioplastiken, die ich eben für verschiedenste Anwendungen einsetzen kann. In der Theorie. Also kann man zum Beispiel einsetzen, das ist jetzt so der erste Punkt gewesen, dass man es einsetzt zum Beispiel für Coating von Düngern in der Landwirtschaft. Die sind bis jetzt tatsächlich noch mit konventionellem Plastik umhüllt, hat einfach den Sinn, dass diese Düngemittel, wenn ich sie auf den Acker schmeiße, nicht sofort, wenn es regnet, sich auflösen, sondern so über die Zeit quasi abgegeben werden. Also man schmeißt tatsächlich mit dem Dünger häufig Kunststoff auf den Acker. So, und wenn ich das erstmal ersetzen kann, dann habe ich viel gewonnen, weil wir die große Hoffnung haben, dass diese Biokunststoffe dann auch biologisch abbaubar sind. Und das ist der zweite große Vorteil. Also wir brauchen kein Erdöl mehr fördern auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir hoffentlich einen Biokunststoff, der dann auch sich biologisch abbaut.
Das heißt, das EPS um die Bakterien herum, diese Schleimschicht, die man ja hat, das ist quasi wie Erdöl? Ist das ein bisschen so?
Prinzipiell chemisch betrachtet ist das ähnlich, ja. So, und ich muss nur ein Verfahren entwickeln, wie ich das abtrennen kann. Dann kann ich nämlich quasi im Zuge der biologischen Abwasserreinigung dieses EPS erzeugen, als Nebenprodukt quasi. Das ist noch technisch ein bisschen aufwendig und ja noch großmaßstäblich noch nicht umgesetzt, aber das ist so das mittelfristige Ziel tatsächlich.
Das sehen wir dann im Film wahrscheinlich. Ich bilde mir ein, dass es zwei Anlagen gibt in den Niederlanden, in Epe und in Zutphen, die das grundsätzlich schon können, oder?
Geht schon, ja. Also das geht schon, ob das jetzt in dem Maßstab ist, dass ich eine Kläranlage im Vollstrom damit quasi behandeln könnte, da bin ich mir nicht sicher. Aber prinzipiell ist das das Ziel natürlich, klar. Also man hat einen Rohstoff, einen Grundstoff, den ich für verschiedenste Anwendungen einsetzen kann. So, das ist das Ziel, in den Niederlanden wird das schon vermarktet. Da hat man natürlich auch so ein bisschen damit zu tun, dafür einen Markt zu finden, weil da gibt es natürlich Vorbehalte. Wenn ich sage, ich habe hier ein Produkt, das aus dem Abwasser kommt, da habe ich natürlich erstmal so ein bisschen Probleme, das zu vermarkten. Aber im Grunde ist es genauso rein wie alle anderen Erdölderivate auch.
So, ich hatte schon mal ein Bier getrunken aus Abwasser. Das ist das Gleiche. Ja. Da hat man aber auch Bedenken.
Ist das hätte ich auch Vorbehalte, ja, genau.
Genau, hat man Vorbehalt.
Schmeckt es denn? Du hattest es noch nicht, Kai.
Das Bier aus Abwasser kenne ich noch nicht, ne.
Ja, ich habe viel davon gehört. Also einer meiner Protagonisten auch, der Markus Büttner aus Schweinfurt, der sich auch, wie Kai auch, mit der vierten Reinigungsstufe beschäftigt, dort als also ein Projekt, ein Pilotprojekt zur vierten Reinigungsstufe durchgeführt und geleitet hat, der war sehr begeistert von dem Bier aus dem gereinigten Abwasser von der Kläranlage in Weißenburg, müsste das gewesen sein, aus der vierten Reinigungsstufe. Also er hat sehr davon geschwärmt.
Das in Bayern, die Pilotanlage für die vierte Reinigungsstufe ist Weißenburg, wo in Land Bayern, also im Bundesland Bayern, zum ersten Mal diese ganzen Techniken versuchsweise aufgebaut wurden, was ja jetzt nach und nach dann in die Umsetzung kommt. Und das gab es dann mal auf einer Messe, auf der IFAT-Messe, glaube ich, gab es das mal als ja, Bier aus Abwasser. Konnte man gut trinken, sage ich mal. Ich weiß nicht, Sascha, hast du es schon mal getrunken?
Ja, ich habe das natürlich probiert. Also wenn es einer extra aufgearbeitet hat und das dann verteilt wird, probiert man es mal. Ist im weitesten Sinne nachher ein Bier. Aber man sieht, dass die Leute sich halt immer damit beschäftigen und wie es auch in dem Projekt jetzt rüberkam, wie kann man dann irgendwie das alles nutzbar machen? Wo kann man noch an welcher Ecke Geld verdienen oder das Produkt mehrmals verwenden? Es ist ja genau das Gleiche, wenn ich das jetzt wieder reinige, in den Wasserkreislauf zurückgebe und nochmal durch die Stadt laufen lasse, dann ist es ja auch schon wieder eine Wiederverwertung. Es ist ja genau, wenn ich meine Klärwerke da baue, dass es nochmal durch die Stadt fließt, dann habe ich ja auch schon mal was gewonnen, weil man ja überlegt, wie kriege ich das Wasser in der Stadt? Das ist ja immer der gleiche Effekt. Und dann ist es natürlich jetzt unsinnig, ein Klärwerk zu versetzen. Aber jetzt sind 50 Jahre weitergedacht. Wenn ich dann irgendwann mal investieren muss, kann ich dann auch gucken. Oder wir haben ja sehr lange Druckleitung. Wir pumpen das ja schon alles hin und her. Das machen dann vielleicht andere auch, dass es dann wieder an Atsch statt anfangen sozusagen in die Stadt reingeben. Oder verregnen lassen. Oder Grundwasserversickerung machen wir ja auch. Also das alles wieder in diesen Wasserkreislauf zurückspülen. Das ist ja alles gegeben. Habt ihr jetzt eigentlich schon, ich war mal kurz vom WLAN rausgeschmissen, die Randdaten zu den Filmen mal besprochen, wann der so rauskommt und ist das schon ein Thema gewesen?
Ja, ich habe es mal gefragt. Also am 11.12. kann man es auf Dreisat schon sehen und am 7.12. schon in der Mediathek. Warum ist das eigentlich so, dass man das in der Mediathek zuerst sieht? Kann ich das mal fragen? Ich weiß nicht, ob das jetzt relevant ist, aber es würde mich mal interessieren.
Ja, also ehrlicherweise, ich habe nicht die detaillierten Einblicke in die strategischen Erwägungen des Senders. Ich gehe davon aus, dass es darum geht, die Mediathek zu pushen, ne? Ich meine, das lineare Fernsehen ist sozusagen die Perspektive, ist fraglich. Also ich würde also mal gucken, ne? Ich bin für alles offen, aber in so meiner Generation kenne ich wenig Menschen, die wirklich linear fernschauen. Die meisten Menschen gucken halt Streamer und Mediatheken. Und inzwischen, ZDF nennt ja seine Mediathek inzwischen auch Streaming-Plattform. Also da geht eine ganz klare Tendenz in die Richtung, die Mediathek first, Mediathek, und teilweise auch wirklich Inhalte Mediathek only gibt es manchmal. Die kommen dann gar nicht oder vielleicht in stark abgewandelter, gekürzter, verlängerter Form sozusagen nochmal linear.
Ja, ist mal gespannt. Jetzt hattet ihr noch was von, du hattest ja gesagt, Kai, du bist Experte jetzt. Wir haben ja über dieses Bioplastik gesprochen. Das ist ja eher das Thema von deinem Kollegen. Du hast ja vorhin gesagt, du bist Experte vierte Reinigungsstufe. Wiederverwendung hast du vorhin gesagt, ne? Also das sind so deine Themen.
Das spielt da ja mit rein. Ich meine,
Genau.
also grundsätzlich sind wir ja gerade in der Situation, dass wir mit der novellierten Kommunalabwasserrichtlinie mit Karl also gewaltige Herausforderungen haben, ne? Ganz zentral ist da zum einen die vierte Reinigungsstufe für die Kläranlagen, um Spurenstoffe zu eliminieren. Und unser Gedanke ist ganz einfach, wenn wir das schon tun, wenn wir eh einen Großteil der zumindest größeren Kläranlagen anfassen, um eine vierte Reinigungsstufe zu implementieren, dann wäre es eine vertane Chance, wenn wir jetzt nicht den Gedanken der Ressourcenrückgewinnung mitdenken. Also wir müssen eben parallel Phosphor rückgewinnen, das schreibt uns die Klärschlammverordnung vor. Dann müssen wir uns Gedanken machen über die Wasserwiederverwendung, also Water Reuse in erster Linie für die Landwirtschaft, aber dann möglicherweise auch für irgendwelche industriellen Prozesse, also nicht nur für Kühlwasser. Wir müssen uns auch Gedanken machen, wie wir Wasser für die Wasserstoffproduktion Produktion bereitstellen. Auch da brauchen wir relativ viel Wasser und das können wir nicht einfach alles aus dem Grundwasser nehmen. Das heißt, insgesamt haben wir in der Abwasserwirtschaft eine riesige Konversion vor uns, die eben nicht nur die vierte Reinigungsstufe umfasst. Und da macht es eben Sinn, dass man alle Aspekte mal integriert mitdenkt und da ist die Ressourcenrückgewinnung ein ganz integraler Bestandteil. Also wie kann ich die Kläranlagen so umbauen, dass ich idealerweise mehrere Fliegen mit einer Klappe schlage? So, das ist so die generelle Idee dahinter.
An und für sich sind es ja große Kraftwerke und man muss ja auch vor Ort auch unheimlich viel Energie aufwenden, also dass das ja dann auch vor Ort genutzt werden kann. Das ist ja schon mal der erste Punkt, auch ein Vorteil, also dass ich ja generell auch überlege, wie ich da energieeffizienter arbeiten kann und mich jetzt an sich auch für die Zukunft irgendwie so ein bisschen vorbereite. Das sind ja in Deutschland alles und weltweit ja noch große Projekte. Habt ihr auch mal über den Tellerrand hinweggeschaut und geguckt, was die andere Welt eigentlich macht mit ihren Abwasser und ob das da auch ein wertvolles Gut ist, auch in den Filmen mit betrachtet oder ist das Thema da gar nicht so aufgegriffen worden?
Die vierte Reinigungsstufe oder?
Nee, so wie andere Länder, andere Kontinente so mit der Ressource Abwasser umgehen und ob das da auch eher so als Gut gesehen wird, als Wirtschaftsgut und es wird ja auch viel Geld ausgegeben, das kann man ja schon mal irgendwie machen. Hast du da irgendwie Vergleiche gehabt?
Also andere Länder und Kontinente trifft es nicht ganz. Wir haben jetzt keinen Vergleich zwischen den Kulturen gemacht. Was wir machen konnten, was ein unglaublicher Gewinn war, was wahnsinnig faszinierend war, wir haben ins Weltall geschaut. Wir haben ein Interview machen können mit Matthias Maurer, der auf der ISS war und der uns alles, was ich wissen wollte, zum Thema Abwassernutzung, vor allem Reinigung und Wasserwiederverwendung auf der ISS erzählt hat.
Also so, dann kannst du uns jetzt ein Geheimnis verraten. Ja. Hier unter uns, wir sind heute keiner zu. Müssen die da ihren aufgearbeiteten Urin wieder trinken auf der ISS oder nicht?
Schau dir den Film an. Okay. Ich glaube, da lasse ich dich noch hängen, aber es ist wirklich faszinierend.
Der Wassercycle wahrscheinlich sehr, sehr kurz, ne?
Klar. Okay. Was auch spannend ist, was da in dem Film was im Film keinen Platz gefunden hat, ist, dass es natürlich, man muss nicht jedes Wasser, das man wieder aufreinigen kann, muss man nicht sozusagen auf Trinkwasserniveau bringen. Zum Teil, das ist total pragmatisch, geht es darum, man muss natürlich irgendwie die Geräte kühlen, man braucht einfach Nutzwasser für die Technik. Und da gibt es sozusagen auch nochmal zwei Ströme. Mhm. Hat im Film keinen Platz gehabt, aber finde ich unfassbar faszinierend.
Das ist und es geht halt echt. Wir müssen das anhören.
Und es geht halt echt weit. Wie gesagt, das erfährt man nur hier im Podcast, nicht im Film.
Ach so, okay.
Aber Sascha, wenn ich da deine Frage nochmal aufgreifen darf, also nach der globalen Perspektive. Natürlich hat das Wasser in anderen Regionen der Welt zum Teil einen ganz anderen Stellenwert. Also gerade in ariden Gebieten ist natürlich die Wasserwiederverwendung sehr viel etablierter als bei uns in Deutschland. Also die Nutzung von Abwasser als Bewässerungswasser, das haben wir in Deutschland kaum bis gar nicht, weil wir kaum Bedarf haben. Also ohnehin bewässern wir relativ wenig Flächen und das, was wir bewässern, machen wir meist mit Grundwasser oder Oberflächenwasser. Mit der großen Ausnahme in Braunschweig, wo wir die Abwasserverregnung haben, schon seit vielen Jahrzehnten. Das ist nach meinem Wissen die einzige Ausnahme in Deutschland, wo wir Abwasser für die Bewässerung in der Landwirtschaft nutzen. Da sind andere Regionen auf der Welt natürlich ganz anders aufgestellt. Ne? Aride Gebiete, da ist das gang und gäbe. Die Frage ist dann immer, ja, was gibt es da eigentlich für Regelungen? Was für Anforderungen an die Aufbereitung des Abwassers habe ich eigentlich? Und was für ein Risiko gehe ich damit ein? Ne? Jetzt haben wir zwar in Europa seit 2 oder 3 Jahren die Wasserwiederverwendungsverordnung, die aber im Wesentlichen nur hygienische Anforderungen an die Aufbereitung des Wassers stellt. Aber eben überhaupt nicht den Blick auf die Spurenstoffe im Blick nimmt. Das heißt, mit anderen Worten, wir strengen uns sehr stark an, das Abwasser zu reinigen, jetzt mit der vierten Reinigungsstufe. Und auf der anderen Seite ermöglichen wir eben, dass wir in der Wasserwiederverwendung genau diese Spurenstoffe dann möglicherweise auf den Acker bringen. Möglicherweise schießen wir nur ins eigene Knie. Zumindest haben wir jetzt mal europaweit einheitliche Regelungen, die eben im Grunde dafür sorgen sollen, und deswegen gibt es diese Verordnung, dass der Tomatenbauer in Spanien die gleichen Regeln hat wie der Landwirt in Deutschland und in Griechenland. Das ist im Grunde ein Marktinstrument an der Stelle.
Damit das Produkt nicht die Spurenstoffe in die ganze Welt trägt sozusagen. Aber nach der vierten Reinigungsstufe das Wasser wieder zu verwenden, würde ja dann Sinn machen als Ressource.
Absolut, das wird absolut Sinn machen, klar. Also wir müssen dann nochmal desinfizieren, weil die vierte Reinigungsstufe, wie wir sie jetzt konzipieren, eben erstmal keine Desinfektion vorsieht. Das, was wir für die Bewässerung also zwingend machen sollten. Das ist aber relativ simpel. Also Desinfektion von Abwasser, das machen wir heute ja schon an vielen Stellen, wenn wir beispielsweise ein Badegewässer einleiten. Dann haben wir jetzt schon häufig die UV-Desinfektion, die Technik ist etabliert. Das kennen wir auch im Trinkwasserbereich. Also das funktioniert. Also die Anforderungen für die Bewässerung, für die Wiederverwendung für die landwirtschaftliche Bewässerung, das ist technisch gesehen kein Problem. Da ist die Spurenstoffelimination schon ein bisschen herausfordernder.
Weil an der Stelle ist ja auch das, wie du es mit den ariden Gebieten sagst, ne? In Amerika heißt so eine Kläranlage in Kalifornien halt auch nicht Kläranlage oder Wastewater Treatment Plant, sondern Water Reclamation Plant, Wasserrückgewinnungsanlage. Und das hat natürlich einen Einfluss darauf. Ne? Das ist ja schon wie man das benennt, ne? Hat schon oft ein Thema, genau wie euer Titel, ne? Flüssiges Gold. Das heißt ja auch, dass es nicht irgendwie was Ekliges ist, sondern dass da viel drin ist in dem Ganzen. Ja, Sascha, ja.
Genau, zum Ende hin zu eines Podcasts stellen wir auch mal gerne so noch Fragen, die über den Tellerrand hinausgehen. Und da würde ich jetzt gerne mal so flüssiges Gold, das hat Klaus ja gerade aufgegriffen, der Name. Gold implementiert ja, das ist ja wertvoll und wird auch immer wertvoller oder wertstabil, nennen wir es mal ganz einfach. Seid ihr jetzt der Meinung und übermittelt ihr das auch, also dass es ja nicht umsonst verfügbar ist, dass es ein notwendiges Gut ist, aber ist es dann auch im Umkehrschluss, wird es vielleicht auch zukünftig teurer, also weil es ja wertvoll ist und auch nicht ohne Ende zur Verfügung steht, ist das so auch so eine Botschaft, die damit rüberkommen soll oder wie seht ihr das, den Wert des Wassers?
Ich glaube, da muss, also zum Wert des Wassers musst du, glaube ich, was sagen, Kai, und ich kann dann noch mal ein bisschen eingehen darauf, wie wir das im Film verstanden haben, sozusagen.
Ich glaube, wir müssen trennen. Also der Wert des Trinkwassers, der wird sicherlich nicht sinken. Also auch die Wasserbereitstellung, Wasseraufbereitung, Trinkwasseraufbereitung, das wird sicherlich zunehmend aufwendiger, weil eben die Wasserkörper zunehmend auch verschmutzt sind. Ja, also das glaube ich schon. Wenn es gut läuft, können wir auf der Seite der Abwasserbehandlung Systeme implementieren, die dazu beitragen, dass die Kosten oder die Abwassergebühren sinken, wenn es gut läuft. Zum einen, weil wir schaffen, erstmal energieneutral zu sein. Das ist ja auch ein Riesenthema, aktuell auch durch die kommunalen Abwasserrichtlinie, Energieaudits, Energieneutralität bis 2045. Also wenn das funktioniert, dann trägt das ja erstmal dazu bei, dass die Energiekosten auf der Abwasserbehandlungsseite deutlich sinken dürften, mittelfristig. Und wenn ich es dann noch schaffe, Verfahren zu implementieren, die dazu beitragen, dass ich Rohstoffe rückgewinnen kann. Also Phosphor ist fraglich, ob das klappt in dem Sinne, aber wenn ich dann andere Stoffe rausholen kann, die ich am Markt anbieten kann, das trägt dann ja auch dazu bei, dass die Abwassergebühr sinkt. Ob die Konzepte, die wir derzeit haben, wirtschaftlich tragbar sind, bezweifle ich derzeit. Also das wird also in den nächsten 10 bis 20 Jahren wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber irgendwann mittelfristig, langfristig kann ich mir das sehr gut vorstellen, sodass dann eben der Wert des Wassers oder des Abwassers in dem Fall tatsächlich relativ hoher ist, dass wir Abwasser wirklich als Ressource begreifen und nicht als Problemstoff, den wir irgendwie aus der Welt schaffen müssen. Aber das ist ein langer Weg natürlich, klar.
Muss ich auf jeden Fall kurz nachfragen? Wasser als Wert und ja.
Darf ich an der Stelle was nachfragen? Weil das finde ich total spannend. Das ist etwas, das mir an vielen Stellen gesagt worden ist. Wir können alles Mögliche entwickeln. Wenn es nicht bezahlbar ist, ist es am Ende Blödsinn. Ja, dann wird es das nicht geben, dann wird sich das nicht durchsetzen, dann ist es auch vertane Liebesmühe. Du hast jetzt gerade gesagt, wenn ich dich richtig verstanden habe, Phosphor, bist du skeptisch? Ist es aus dem Grund oder weswegen bist du skeptisch bei Phosphor?
Bei Phosphor sind wir losgelaufen, also mit der novellierten Klärschlammverordnung 2017 schon, mit der verpflichtenden Phosphorrückgewinnung für die großen Kläranlagen bis 2029. So, und da ist man gestartet, hat dann Pilotanlagen gebaut. Die ersten großtechnischen Anlagen sind auch im Betrieb. Das ist ein technisch sehr aufwendiger Betrieb, aber man hat über Jahre hinweg geglaubt, dass sich das System wirtschaftlich selber trägt. So, dann sehen wir aber mittlerweile, dass es da so ein paar technische Probleme gibt, weshalb ich mittlerweile bezweifle, dass diese ganze Phosphorrückgewinnung sich möglicherweise nicht wirtschaftlich trägt. Also die Idee ist, ich produziere einen Phosphor als Rohstoff, den ich am Markt vertreiben kann, und der ganze Aufwand, den ich treibe dafür, der ist damit refinanzierbar quasi. Die Hoffnung habe ich nach wie vor, aber ich höre Signale, dass das schwierig wird. Also wir haben ja immer dann ideale Voraussetzung oder in die ideale Randbedingung, wenn wir irgendwas entwickeln, was sich selber wirtschaftlich trägt. Dann brauchen wir eben keine Fördermittel, keine staatliche Unterstützung, sonst was. Dann haben wir quasi eine Win-Win-Situation. Wir haben was für die Umwelt getan, wir haben das Wasser gereinigt und wir haben irgendwie eine Technik etabliert, die sich wirtschaftlich selber trägt und damit eben auch unter die Leute kommt. Also bei allen anderen.
Schluss entscheidet halt die Wirtschaftlichkeit, wie es vorhin gesagt wurde. Genau, und wir haben auch schon versucht, da den Düngemittel zu verkaufen. Der ist natürlich, wenn du die vollen Kosten dagegen rechnest, ist der einfach nicht marktauglich. Also hat er einfach, ist er nicht konkurrenztauglich.
So, jetzt also hatte ich die Frage. Eine Technologie zum Beispiel, die sich irgendwann etabliert hat, so vor 30, 40 Jahren, ist ja die Biogaserzeugung auf den Kläranlagen. Das ist ja auch so eine Technologie. Da haben das irgendwann mal angefangen, ist jemand auf die Idee gekommen, dann wurden Anlagen gebaut und mittlerweile ist das gang und gäbe, weil es sich wirtschaftlich selber trägt. Ne? Und jetzt springen wir gerade alle auf den Pfad der Abwasserwärmenutzung. Das heißt, wir bauen überall Wärmetauscher ein, weil sich es wirtschaftlich trägt. Nicht, weil die Kläranlagenbetreiber Idealisten sind, das sind sie vielleicht trotzdem, aber am Ende muss das doch auch wirtschaftlich vertretbar sein. Und bei allen neuen Technologien, Phosphorrückgewinnung, Polymergewinnung, Stickstoffrückgewinnung ist jetzt ein ganz heißes Thema, das sind eben Techniken, die müssen sich erstmal etablieren und am Markt beweisen. Ne? Aber wenn wir das erreichen und da müssen wir hin, dann haben wir sehr viel gewonnen. Für die Wasserwiedernutzung ist es, glaube ich, weniger ein Problem. Da müssen wir nur darauf warten, dass die Landwirte sagen, ich habe einen Bedarf.
Ja. Aber der Monty wollte so auch noch mal zum Wert des Wassers was sagen, zu der Frage, die ich gestellt habe.
Wie ich wollte zu deiner Frage zum flüssigen Gold, wie verstehe ich das? Es kommen viele Gedanken auf einmal in meinen Kopf, weil ich gerade auch noch mal über den Phosphor nachgedacht habe. Aber um's mal gerade rauszusagen, der Film heißt mit vollem Titel Flüssiges Gold, was steckt im Abwasser? Und ich glaube, die meisten Menschen, die drücken auf die Klospülung, die waschen sich die Hände, das Abwasser ist weg und denken nie wieder drüber nach. Und freuen sich, dass sie nie wieder drüber nachdenken müssen. Ist ja ein unglaublicher Luxus. Dieses ekelhafte Zeug, das mieft, das schaut nicht schön aus. Ich werde damit in Ruhe gelassen. Was für ein unfassbarer Luxus diese moderne Welt hier für mich bereithält. Und da komme ich jetzt also rein und sage, ich zeige es dir einmal ganz genau. Wir tauchen jetzt gemeinsam hinein in diese Welt des Abwassers und wir nehmen es einfach mal auseinander. Und wir gucken uns nicht alle Bestandteile an. Das wäre überhaupt nicht möglich, aber wir gucken uns mal einzelne Bestandteile an und versuchen zu ergründen, was die vielleicht noch für einen Wert haben können und warum das sinnvoll ist, sich das wirklich ganz genau anzugucken, warum das etwas ist, was man vielleicht nicht riechen möchte, aber was man vielleicht wissen möchte. Mhm. Also das ist echt, glaube ich, so das Entscheidende. Da steckt total viel drin. Und beim Phosphor, ich bin wirklich, wirklich gespannt, Kai, jetzt das sozusagen, wie sich das weiterentwickelt. Ich also bin wirklich neugierig, freue mich auch da weiter drauf zu gucken. Das war jetzt echt auch etwas, was dieses Projekt oder dieses Thema so besonders reizvoll gemacht hat, weil die Technologien eben in diesem Augenblick in weiten Teilen entwickelt und erprobt werden. Wir haben eben den Bau der größten Abwasserwärmepumpe Deutschlands angeschaut in Hamburg, die nächstes Jahr ans Netz gehen soll. Wir haben eine der Anlagen angeschaut, in denen jetzt Phosphor zurückgewonnen wird aus Klärschlamm. Das ist eine Monoverbrennungsanlage in Oberbayern, in Altenstadt, die also wirken wahnsinnig zuversichtlich und müssen sie natürlich sein und arbeiten gerade dabei daran, ihre Biozulassung zu bekommen. Denn das wären natürlich tatsächlich Abnehmer, die auch überhaupt, also die eigentlich wenig Alternativen haben. Für die kommt der Phosphor aus dem Bergbau aus Marokko oder so ja deshalb nicht in Frage, weil der ja auch belastet ist mit Uran oder Cadmium. Deswegen, mal schauen, ne? Vielleicht ist das alles eine Luftnummer, aber wenn es doch klappt, diesen Phosphor zurückzugewinnen, die anderen Ressourcen rauszuholen, dann ist das eine unglaubliche Chance. Letzten Endes, weil es ja eine unendliche Ressource ist.
Abwasser fließt immer. Das ist eine Riesenchance. Wir müssen Abwasser als Ressource begreifen und nicht als Problemstoff. Und ob die Verfahren wirtschaftlich sind, hängt ja ganz wesentlich vom Weltmarktpreis ab. Also zum Beispiel die Düngemittel, die Preise für die Düngemittel, also die Kunstdünger, die gingen durch die Decke, als wir Energiekrise hatten infolge des Ukraine-Krieges. Ne? Und in solchen Situationen ist auch die Phosphorrückgewinnung möglicherweise marktfähig oder wirtschaftlich. Ne? So, das hängt ja alles zusammen. Und ich glaube, mittelfristig natürlich wird sich das etablieren, weil wir jetzt sehr viel Aufwand investiert haben, um die Techniken zu etablieren. Die stehen jetzt bereit und die rockeln vielleicht noch so ein bisschen Kinderkrankheiten, würde ich mal sagen. Aber das lässt sich ja mit Sicherheit ausmerzen. Und dann haben wir da Techniken, die also auf jeden Fall erstmal Phosphor gewinnen können. Und dann sind die nächsten Stufen, die werden folgen. Ne?
Genau, man merkt, man kann da also in alle Richtungen auch irgendwie noch abgreifen. Aber die nächste Frage und auch schon fast so der Abschluss ist es, jetzt machen wir hier einen Podcast, ihr habt einen Film gemacht und wir haben einen Uni-Professor dabei. So, dann ist es doch der perfekte Weg, um auch mal zu sagen, so ein Film. Ist es so ein Beitrag zur Bildung auch junger Menschen, auch Studenten oder der Allgemeinheit, also der Bevölkerung? Hat ja da so einen wirklich etablierten Platz und ist es dann auch gut und kann man da Wissen vermitteln oder ist immer die Uni an und für sich noch besser oder ist das ein guter Ersatz?
Monty, das musst du beantworten.
Ein Film ist nie ein Ersatz für die Uni, das ist völlig klar, das wäre vollkommen vermessen, das so zu betrachten. Ein Film ist ein Türöffner. Ich bin ja selbst kein Fachmann und natürlich im Film ist vieles, vieles stark vereinfacht, muss es sein. Ich hoffe, es ist alles korrekt. Ich habe da wahnsinnig viel Energie reingesteckt, das alles doppelt und dreifach durchzuchecken. Ich hoffe sehr, dass mir nicht dann doch irgendjemand mich anruft und sagt, da hast du leider was missverstanden. Also das ist echt, ich kann nur hoffen, ich hab alles gegeben, aber es ist wahnsinnig komplex und kein Mensch kann das, glaube ich, aus einem Film sozusagen rausziehen und sagen, jetzt weiß ich alles, aber man kann halt einfach drauf kommen, sich zu denken, cool, das ist ein spannendes Thema, ich will mehr darüber wissen, hey, und vielleicht gucken Sie ein paar junge Leute, die sich denken, ich weiß auch nicht, was ich mit meinem Leben anfangen, vielleicht also. Habe ich auch Bock, da einzusteigen.
Haben wir schon anderthalb Stunden geschafft. Kai, du darfst gleich noch deine letzten Worte sagen. Ich hätte wirklich noch mal eine kurze Frage zum Ende an euch, bevor ihr letzten Worte sagt. Und zwar, es hat jetzt gar nicht so sehr damit zu tun, sondern mich interessiert noch mal an dich, Monty. Erstens, was ist das größte Vorurteil, was du als Laie, was sich für dich geändert hat nach dieser 2 Jahren Deep Dive? Was du vorher vielleicht hattest, was du jetzt nicht mehr hast und was vielleicht auch die Zuschauer nachher vielleicht nicht mehr so haben. Das würde mich mal interessieren.
Ich muss ganz kurz drüber nachdenken, weil ich mich fragen muss, was ich für Vorurteile.
Solange kann ja Kai nochmal reinspringen. Ich denke noch kurz drüber nach. Kai, du wolltest auch noch was sagen, kurz.
Ja, jetzt habe ich es gerade vergessen. Achso, das war die Frage. Ob wir einen Film brauchen oder ob wir Hochschulbildung brauchen. Ich denke, das ergänzt sich. Wir müssen beide Parteien oder beide Seiten haben. Natürlich brauchen wir die akademische Ausbildung, wir brauchen die wissenschaftliche Arbeit, aber wir müssen ja das Wissen irgendwann mal unter die Menschen bringen. Wir müssen unseren Elfenbeinturm verlassen. Wir müssen Bewusstsein schaffen für in dem Fall des Wertes Wassers. Und ich glaube, da ist der Film ein deutlich besseres Medium, weil wir eine deutlich höhere Reichweite haben. Ganz einfach, ne? Und auch eben Laien erreichen können. Und da ist der Film natürlich deutlich besser. Das Medium. Natürlich ist das stark vereinfacht, das muss so erklärt sein, dass der Laie das versteht, aber den Anspruch kann so ein Film auch nicht haben, dass er wissenschaftlich in allen Teilen in die letzte
ja, dann, Details ja, alle geht. Studieren dann alle Siedlungswasserwirtschaft und Bauingenieurwesen.
Wir müssen dafür das Thema aber begeistern. Monty,
ja, genau,
ist begeistern und Bewusstsein. So ist es. Also ich muss das echt auch nochmal unterstreichen, es ist einfach jetzt habe ich es auch vergessen, Entschuldigung. So viel. Es ist einfach unfassbar komplex. Ich glaube, das ist wirklich der springende Punkt. Ich glaube, Ach so, ja, ich meine, das ist, Entschuldigung, das ist doch der Knackpunkt, gerade bei so einem Thema. Das ist nicht ein Nischenthema, das betrifft wirklich jeden einzelnen Menschen. Jeder einzelne, es gibt keinen einzigen Menschen auf diesem Planeten und außerhalb dieses Planeten, den dieses Thema nicht betrifft. Und das ist doch wirklich der springende Punkt. Und deswegen müssen alle Menschen einfach mehr über ihr Abwasser erfahren. Darum geht's. Und das, ich hatte keine Vorurteile über Abwasser, weil ich nichts über Abwasser wusste. Das ist das Entscheidende. Menschen wissen nichts über Abwasser und es ist irgendwie toll, dass es so sein kann in dieser Welt. Und es ist noch viel besser, dass es nicht so sein muss, weil man kann es ihnen zeigen. Und ich glaube, die allermeisten Menschen, die sich das angucken, werden fasziniert sein davon, was da alles dahinter steckt, was das für Leute sind, die sich da hands-on reinknien und forschen und dran arbeiten, da wirklich das Maximum rauszuholen und neue Technologien zu entwickeln, Technologien zu optimieren. Und das ist inspirierend. Das ist toll. Das ist nicht Schadensbegrenzung, das ist inspirierend.
Das finde ich schon mal super. Also das ist ein Plädoyer zum Schluss. So gut hatten wir das noch nie übergebracht. Kai, hast du noch letzte Worte, die du hier noch mitgeben möchtest?
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ein tolles Schlusswort, Monty.
Ja, also Leute, wenn ihr das bis jetzt geschafft habt, uns zuzuhören, ihr seht, wie begeistert wir alle sind, schaltet einfach mal ein. Im Linearen habe ich jetzt gesehen, dass man linear sagt, im linearen Fernsehen am 11.12. oder in der Mediathek von Dreisat schon am 7.12. Hört euch den Podcast an und ich glaube, ihr seid auch bei Instagram, zumindest Monty, bestimmt aktiv, oder?
Nee, nicht mehr. Noch? Ja, man nicht findet mehr? Mich noch, aber ich bin nicht mehr aktiv. Ich hab das Interesse verloren an Instagram, deswegen. Das
ja, okay. Das, vielleicht ganz zum Schluss noch eine Frage. Was ist die nächste Thema bei dir? Hast du schon ein nächstes Thema?
Ich habe viele nächste Themen, die mich sehr interessieren. Ich freue mich drauf, auf die nächsten nächsten Wissensthemen einzusteigen. Ich glaube, dass ich wirklich, wirklich gerne versuchen würde, als nächstes ein Thema zu finden, das auf der Schnittstelle liegt zwischen Wissen und Kultur, zwischen dem, was Menschen machen und wie das vielleicht neurologisch damit zusammenhängt. Also da würde ich sozusagen gerne irgendwie ein bisschen noch gerne als nächstes so ein bisschen die Kreativität des Menschen.
Sind wir gespannt.
Erforschen, ja.
Also mir hat es Spaß gemacht, also muss man wirklich sagen, es war wieder ein kurzlebiger Podcast, also es waren Informationen und auch mal wirklich mal ganz was anderes, wie man Filme macht, wie man die Leute für so ein Thema begeistern kann. Klaus, du hast heute die Aufgabe, hast du noch letzte Worte?
Hunter Ray, das Wasser fließt immer bergab. Ciao, Leute.
Dankeschön.